Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Der Bundesrat tagt, entscheidet. Er will für den Kampf gegen Hooligans eine Verfassungsgrundlage, falls sich die Kantone nicht einigen. Und er hält den Umgang mit dem Sterbehilfemittel NAP für ausreichend geregelt. Die Taliban lassen in Afghanistan Geiseln frei. Südkorea hat sich zu Zugeständnissen erpressen lassen. Die Feuerwehren in Griechenland bekommen die Brände unter Kontrolle. Bewohnte Orte sind derzeit nicht mehr in Gefahr. GC-Goalie Fabio Coltorti wechselt nach Spanien für 1,5 Millionen und subito. Und in der Schweiz ist definitiv Wahlkampf. Die heiße Phase mit lauten Tönen, im rauen Stil und mit harten Bandagen wie noch nie. Oder war es seit jeher so? Fragen an die alten, kampferprobten Politfüchse Franz Steinecker und Peter Bodenmann im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Simon Loy.
Der Bund will zur Bekämpfung von Hooligans eine Verfassungsbestimmung ausarbeiten. Dies für den Fall, dass sich die Kantone nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen. Der neue Absatz in der Bundesverfassung sieht vor, dass der Bund Vorschriften erlassen kann, um im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen gegen Ausschreitungen vorgehen zu können. Im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft vom nächsten Jahr sind gegen Fußball-Hooligans bereits Einschränkungen wie Rayonverbote verfügt worden. Im Zusammenhang mit möglichen Missbräuchen bei der Sterbehilfe will der Bundesrat keine strengeren Vorschriften für das Betäubungsmittel Natriumpentobarbital NAP. Dieses Mittel wird von einigen Sterbehilfeorganisationen wie zum Beispiel Exit oder Dignitas verwendet, um den Tod von Sterbewilligen herbeizuführen. Der Bundesrat argumentiert nun aufgrund eines Berichts, die Verschreibung und Abgabe von Natriumpentobarbital sei heute bereits genügend geregelt. Die Erträge aus den Steuern auf Flugtreibstoffen sollen in Zukunft vermehrt für den Luftverkehr und nicht mehr für den Straßenverkehr eingesetzt werden. Das hat der Bundesrat vorgeschlagen. Die Gelder sollen künftig je zur Hälfte der Bundeskasse und dem Luftverkehr gutgeschrieben werden. Es wird damit gerechnet, dass rund 40 Millionen Franken beim Luftverkehr für Sicherheits- und Schutzmaßnahmen eingesetzt werden können. Dazu ist allerdings eine Verfassungsänderung notwendig. Im ersten Halbjahr 2007 hat die Post einen Gewinn von 507 Millionen Franken erwirtschaftet. Dies sind 72 Millionen mehr als im ersten Halbjahr 2006. Bei dem Ergebnis seien unter anderem Gewinne aus Immobilienverkäufen berücksichtigt worden, teilte die Post mit. Der Betriebsertrag wuchs um mehr als 13% auf 4,3 Milliarden Franken. Die Andreas-Klinik im zugerischen Cham muss 47 Krankenkassen für zu viel verrechnete Betten Geld zurückzahlen. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Die Klinik hatte 16 Betten mehr betrieben als in der kantonalen Spitalplanung abgemacht. Der Krankenkassenverband fordert für die zu viel verrechneten Kapazitäten eine Rückzahlung von total über 11 Millionen Franken. Es ist nun am Zuger Verwaltungsgericht, die genaue Höhe des Rückzahlungsbetrages festzulegen. Das Lucerne Festival will künftig auch Open und modernes Musiktheater zeigen. Zu diesem Zweck soll in Luzern ein neues Festivalgebäude gebaut werden. Die Kosten von 100 Millionen Franken sind durch private Mäzene bereits gesichert. Das Vorhaben trägt die Bezeichnung «Salle Modulable Luzern». In dem Gebäude sollen bis zu 2000 Besucher Platz finden. Damit will das Lucerne Festival in die Liga der ganz großen Musikfestivals aufsteigen. Die Taliban in Afghanistan haben 3 der 19 südkoreanischen Geiseln freigelassen. Dies am Tag nach einer entsprechenden Vereinbarung mit der südkoreanischen Regierung. Die 3 Frauen wurden zuerst Stammesführern übergeben und dann Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Sie schienen bei guter Gesundheit, sagte ein Sprecher der südkoreanischen Regierung. Die restlichen 16 Geiseln sollen laut den Taliban in den nächsten Tagen ebenfalls freikommen. Allerdings werde dies einige Tage dauern, denn die Geiseln seien an verschiedenen Orten in Afghanistan untergebracht. Im Gegenzug soll Südkorea bis Ende Jahr seine 200 Mitglieder der internationalen Schutztruppe aus Afghanistan abziehen. In Griechenland haben die Löschtruppen die Waldbrände zwar noch nicht ganz im Griff, die größten Feuer brennen aber nicht mehr so heftig. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, im Moment sei keine bewohnte Ortschaft mehr in Gefahr. In der Hauptstadt Athen werden derweil Tausende von Menschen zu einer Protestkundgebung erwartet. Sie werfen der Regierung Karamanlis vor, die Krise nicht im Griff zu haben. Ob die Brände ein politisches Nachspiel für die griechische Regierung haben werden, wird sich spätestens in 2 Wochen zeigen. Dann finden in Griechenland Parlamentswahlen statt. Der Schweizer Nationaltorhüter und GC-Goli Fabio Coltorti hat beim spanischen Erstdivisionär Racing Santander einen Vertrag über 4 Jahre unterzeichnet. Er soll bereits morgen Donnerstag ein erstes Training mit Santander bestreiten. Coltorti wechselt für 1,5 Millionen Franken nach Spanien.
Der Bundesrat kommt also zum Schluss, der Umgang mit Sterbehilfemitteln sei ausreichend geregelt, was auch heisst, Missbräuche müssen von den Kantonen verhindert werden. Und weiter, das Basel-Bieter Kantonsgericht hat einen delikaten Fall, es muss im Röschenzer Kirchenstreit entscheiden. Die Taliban geben in Afghanistan Geiseln frei, nach Zugeständnissen Südkoreas. Korsika hat einen mafiösen Untergrund, doch die Mauer des Schweigens beginnt zu bröckeln. Skeptiker sahen beim Start von 3 Plus rabenschwarz, aber das Privatfernsehen sendet immer noch farbig. Und der Wahlkampf in der Schweiz ist in der heißen und hektischen Phase und gibt heute den Stoff fürs Tagesgespräch mit Katastrophen Franz Steinecker und Hotelier Peter Bodenmann. Ist diesmal im Endspurt tatsächlich alles anders oder vieles doch ein Déjà-vu für die beiden alten Politfüchse? Tagesgespräch um 13 Uhr im Ersten. Was die Angehörigen 6 Wochen lang gehofft hatten, ist endlich eingetreten. In Afghanistan haben die Taliban 3 südkoreanische Geiseln freigelassen. Im Lauf des Tages sollen weitere freikommen. Die südkoreanische Regierung hat unter dem Druck der Bevölkerung den Entführern weitgehende Zugeständnisse gemacht. So ist die Freilassung der Geiseln auch ein Erfolg für die Taliban. Asienkorrespondent René Schell.
Die 3 Südkoreanerinnen sind etwas außerhalb von Ghazni Vertretern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz übergeben worden. Die 3 Frauen trugen lange lila-grüne Kopftücher. Ein Vertreter der Taliban sagte, dass im Verlauf des Tages noch 7 weitere Geiseln freigelassen würden. Die Freilassung erfolgt einen Tag, nachdem die südkoreanische Regierung bekannt gegeben hat, dass sie sich mit den Taliban geeinigt habe. Demnach hat Südkorea zugesichert, seine Truppen bis Ende Jahr aus Afghanistan abzuziehen und jede missionarische Tätigkeit südkoreanischer Kirchen oder Hilfswerke in Afghanistan einzustellen. Überhaupt sollen südkoreanische Staatsangehörige in Zukunft nicht mehr nach Afghanistan reisen dürfen. Ob Südkorea den Taliban auch ein Lösegeld gezahlt hat, ist offen. Der Sprecher des südkoreanischen Präsidenten antwortete auf die Frage nicht. Er sagte aber, es müsse jedem Staat überlassen bleiben, flexibel zu reagieren, um Menschenleben zu retten. Die koreanischen Geiseln wird das wenig kümmern. Für sie scheint nun tatsächlich eine 6-wöchige Geiselhaft ein Ende zu nehmen. Ein glückliches Ende ist es aber auch für sie nur bedingt. 3 der ursprünglich 23 Geiseln, darunter der Leiter der Gruppe, wurden von den Taliban getötet. Auch aus politisch-diplomatischer Sicht besteht kein Grund zur Freude. Die Taliban haben ein weiteres Mal klargemacht, dass sie es sind, die die Bedingungen diktieren. Südkorea hat zwar schon vor der Geiselnahme beschlossen, seine Truppen aus Afghanistan abzuziehen, vor allem medizinisches Personal und Ingenieure. Aber mit den Bedingungen, die Südkorea akzeptiert hat, erhält dieser Fall dennoch den Anschein eines Exempels. Für jede weitere Geiselnahme durch die Taliban wird das betroffene Heimatland der Geiseln einen hohen Preis zahlen müssen. Nicht nur in Dollarnoten. Denn auch das zeigt dieser Fall, um Geld allein geht es den Taliban schon lange nicht mehr. Es geht ihnen darum, die fremden Mächte, die sich in ihre Angelegenheiten einmischen, wie sie es sehen, vor den Fernsehkameras der Weltöffentlichkeit in die Knie zu zwingen und sie letztlich aus dem Land zu vertreiben. Dass den Taliban das gelingt, macht die Sache für Afghanistan nicht besser. Nicht für das Volk, nicht für die einfachen Leute, für die Frauen, die Kinder. Es zeigt aber auch, ein weiteres Mal, das Versagen der westlichen Politik.
Der Einsatz der Medikamente, die die Sterbehilfeorganisationen Exit und Dignitas bei ihrer Arbeit brauchen, wird also nicht strenger kontrolliert. Der Bundesrat ist der Meinung, dass die heutigen Vorschriften genügen. Damit ist aber auch klar, es bleibt Sache der Kantone, Missbräuche bei der Sterbehilfe zu bekämpfen. Gabi Söllerschi.
Auch der Bundesrat sieht im Bereich der Sterbehilfe durchaus die Gefahr von Missbräuchen. So könne etwa die Person, die aus dem Leben scheiden will, gar nicht urteilsfähig sein oder sie könnte unter Druck gesetzt werden, etwa von erbfreudigen Angehörigen. In den letzten Jahren haben auch immer wieder Missbräuche Schlagzeilen gemacht. So haben etwa Ärzte das tödliche Mittel für den Suizid verschrieben, ohne die Patienten je gesehen zu haben. Wegen solcher Fälle und weil es sich bei der Sterbehilfe um ein ganz sensibles Tätigkeitsfeld handelt, forderten verschiedene Akteure wiederholt, die gesetzlichen Regelungen seien zu verschärfen. Etwa der Zürcher Oberstaatsanwalt Andreas Brunner oder auch der Präsident der Nationalen Ethikkommission Christoph Rehmann-Sutter. Doch der Bundesrat will keine neuen Gesetze im Bereich Sterbehilfe. Das hat er dem Parlament bereits vor gut einem Jahr beschieden und er will auch die Aufsicht und Kontrolle über die Sterbehilfeorganisationen nicht landesweit regeln. Als letztes haben nun die Departemente der Bundesräte Blocher und Kuschper gemeinsam geprüft, ob es für die Verschreibung und Abgabe des Todesmittels Natriumpentobarbital strengere Vorschriften brauche. Insbesondere stand zur Frage, ob man die Ärzte verpflichten soll, den Gesundheitszustand und den Sterbewille eines Patienten besonders sorgfältig und vertieft zu prüfen, bevor sie das tödliche Medikament verschreiben. Resultat der Prüfung, es soll alles beim Alten bleiben. Die heutigen Regeln genügten, sagt der Vizedirektor des Bundesamts für Justiz, Bernardo Stadelmann.
Es wäre ein Einbruch in das System, wenn man jetzt in Bezug auf ein bestimmtes Produkt sagen würde, hier wird den Ärzten eine besondere Pflicht noch zusätzlich auferlegt. Und das würde die Schwierigkeit auch beinhalten, dass man dann einzelne Substanzen und Medikamente definieren müsste. Das gibt es in der schweizerischen Systematik der Heilmittelgesetzgebung nicht.
Und auch eine Pflicht der Ärzte, persönlich anwesend zu sein, wenn ein Patient den Todestrunk einnimmt, hält das Departement Blocher für unnötig. Eine solche polizeiliche Aufgabe gehöre nicht zu den Funktionen eines Arztes, so die Begründung. Damit ist klar, der Bund schiebt den Ball an die Kantone weiter. Diese sollten im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht dafür sorgen, dass in der Sterbehilfe kein Missbrauch betrieben werde und allfällige Verstöße mittels Strafrecht ahnden, schreibt der Bericht. Was die Konferenz der kantonalen Justizdirektoren davon hält, war nicht in Erfahrung zu bringen. Deren Vorstandsmitglieder waren heute Morgen alle nicht erreichbar. Bei der Sterbehilfeorganisation Exit ist man allerdings erfreut, dass der Bund keine neuen Regeln aufstellen will. Der Kommunikationsbeauftragte Andreas Blum:
Ich finde den Entscheid richtig und zweckmäßig. Die heutigen Regelungen im Betäubungsmittelgesetz, die reichen völlig aus. Der Arzt übernimmt mit der Rezeptierung eine Verantwortung und das muss genügen.
Nun könnte es allerdings gut sein, dass andere das Heft in die Hand nehmen. Einige Kantone wollen nämlich die Abgabe des Mittels verschärfen, etwa der Aargau. Und der Ständerat hat bereits einen Vorstoß überreicht, der strengere Regeln für die Aufsicht der Sterbehilfeorganisationen verlangt.
Der Röschenzer Pfarrer Franz Sabo. Wegen ihm streiten der Basler Bischof Kurt Koch und die katholische Kirchgemeinde Röschenz seit Jahren. Pfarrer Sabo hat immer wieder gegen den konservativen Kurs der Bistumsleitung rebelliert. Bischof Koch hat ihm darauf den seelsorgerischen Auftrag entzogen. Das war vor 2 Jahren. Seither sind die Fronten verhärtet. Die Kirchgemeinde Röschenz steht hinter ihrem Pfarrer und weigert sich, ihn zu entlassen. Und der Bischof schlägt eine Versöhnung aus. Nun muss das Baselbieter Kantonsgericht entscheiden. Beat Giger.
Riesiger Rummel heute Morgen vor dem Gerichtsgebäude in Liestal. Gleich karweise wurden die Anhängerinnen und Anhänger von Franz Sabo aus dem Laufental in den Kantonshauptort gebracht. Zum ersten Mal in der Geschichte des Baselbiets wird deshalb eine Gerichtsverhandlung per Video in einen Nebenraum übertragen. Mit ihrer starken Präsenz vor Ort wollen die Röschenser ihre Solidarität mit dem aufmüpfigen Pfarrer unter Beweis stellen.
Für mich stimmt das so, wie es der Pfarrer Sabo macht. Ich sehe hier eigentlich gar keinen Grund, was ihm angekleidet werden sollte.
Eine ältere Frau hofft sogar auf das Einwirken höherer Mächte.
Ich habe ein gutes Gefühl. Wisst ihr warum? Für das nehmen wir auch ein bisschen beten, dass es gut rauskommt.
Pfarrer Franz Sabo selber war die Anspannung heute Morgen ins Gesicht geschrieben. Trotzdem gab er sich optimistisch.
Ab und zu gibt es ja schon mal Gerechtigkeit und von daher rechne ich eigentlich schon und hoffe auch damit, dass es also natürlich schon gut ausgeht für uns.
Eher wortkarg dafür Generalvikar Roland Bernhard Raufer, der Bischof Kurt Koch und das Bistum Basel vertrat.
Kein Kommentar. Dankeschön.
Im Gerichtssaal war die Reihe dann an den Anwälten. Diese bekräftigten den jeweiligen Standpunkt ihrer Partei. Viel Neues kam dabei aber nicht auf den Tisch. Zur Erinnerung, die Baselbieter Landeskirche fordert die Kirchgemeinde Röschens auf, Franz Sabo zu entlassen. Sabo könne nicht ohne Auftrag des Bischofs weiterpredigen. Dies verstoße gegen geltendes Recht. Die Kirchgemeinde Röschens hält dagegen, die Bistumsleitung futiere sich um die rechtsstaatlichen Regeln. Bischof Kurt Koch habe Pfarrer Sabo weder rechtliches Gehör gewährt, noch seinen Missioentzug begründet. Als Arbeitgeber müsse die Kirchgemeinde aber wissen, warum sie ihren Pfarrer entlassen soll. Das Bistum schließlich stellt sich auf den Standpunkt, das Verhältnis mit Sabo sei derart zerrüttet, dass eine Sanktionierung gerechtfertigt gewesen sei. Das Kantonsgericht muss nun entscheiden, ob die Kirchgemeinde Röschens Pfarrer Sabo künden muss oder nicht. Dahinter steckt aber eine viel grundsätzlichere Frage, nämlich die, wo das innerkirchliche Recht aufhört und das öffentliche Recht beginnt. Ein für die Schweizer Justiz einmaliger Fall mit Präjudizcharakter. Einen Orientierungspunkt liefert dabei ein Rechtsgutachten, welches die Landeskirche Basel-Land in Auftrag gab. Dieses hält fest, dass sich auch die katholische Kirche an das öffentliche Recht zu halten habe. Wenn die Richter heute in einer Woche um ein Urteil ringen, dürfte sie deshalb weniger interessieren, warum Bischof Kurt Koch Pfarrer Sabo die Missio entzogen hat. Wichtiger dürfte vielmehr sein, wie er das gemacht hat. Aber wie auch immer das Urteil ausfällt, eines ist schon jetzt gewiss. Dieser Kirchenstreit wird weiter brodeln. Ein Weiterzug ans Bundesgericht der unterlegenen Partei scheint bereits jetzt sicher zu sein. Und in Röschens erwägt man als letzte Konsequenz auch einen Massenaustritt aus der katholischen Kirche.
Aber eigentlich wollen wir katholisch bleiben, wir sind katholisch aufgewachsen, aber wir wollen auch etwas zu sagen haben, wir wollen nicht diktatiert werden, wir leben in einer Demokratie und nicht in einer Monarchie. Und jetzt sollten sich die Herren, die Soldaten, mal merken.
Unterkriegen, so der Tenor aller, wolle man sich auf keinen Fall.
Los, jetzt kann gehen, wie es will. Wir machen weiter.
Die Insel Korsika ist eine der beliebtesten Feriendestinationen Frankreichs. Hinter der touristischen Fassade der Île de la Beauté, der Insel der Schönheit, verbirgt sich allerdings noch immer dieses andere Korsika, das des gewaltbereiten Untergrunds. Finanziert wird diese Schattenwirtschaft über Drogendeals und undurchsichtige Finanzgeschäfte, vor allem aber über Schutzgelderpressungen. Doch nun beginnen erste Opfer zu reden und sie suchen, ganz ungewöhnlich für Korsika, den Schutz der französischen Justiz. Aus Paris, Philipp Scholkmann.
Es gibt die heitere Seite, eine Art Folklore des korsischen Untergrunds. Der Comicband La Fercorse des Zeichners Pétillon machte vor ein paar Jahren in Frankreich Furore. Er wurde gar zur Vorlage eines Leinwanderfolgs mit korsischen Darstellern, die etwas überzeichnet die Zustände auf ihrer Insel den Kinofreunden auf dem Festland vorführten. Es geht um einen Privatdetektiv aus Paris, der in einer ihm völlig fremden Welt der Bergler ermitteln soll und nur auf Omerta trifft, eine Wand des Schweigens. Immer mal wieder geht aus unerklärlichen Gründen eine Bombe hoch, die Untergrundkämpfer von der einen Splittergruppe kämpfen gegen jene von der anderen und zusammen gegen die der dritten. Die Polizei ermittelt ähnlich undurchsichtig und unkoordiniert, die Terrorermittler gegen die Gendarmen, gegen die Police Nationale, gegen die Wirtschaftsfahnder. Und immer mal wieder tauchen vermummte Gestalten auf, die Ferienhäuschenbesitzern oder Geschäftsleuten dringend empfehlen, einen gebührenden Obolus für den bewaffneten Kampf gegen die angebliche französische Besatzungsmacht zu leisten. Der Wirt Lucien Benvenuti in Saint-Florent hat genau das erlebt, allerdings nicht als heitere Filmszene, sondern als bittere Realität, wie er dem französischen Fernsehen sagt.
Je supporte pas qu'on puisse me terroriser à ce point en me disant bon voilà tu es sous entreprise.
100.000 Euro sollte Benvenuti beisteuern für den korsischen Befreiungskampf. Doch statt wie die allermeisten zu bezahlen für den angeblichen Schutz durch die Vermummten, ging der Wirt zur Polizei und zu den Medien und er hofft nun auf den Schutz der Öffentlichkeit. Gestern erhielt er von Staatspräsident Nicolas Sarkozy Besuch, gemeinsam mit einem halben Dutzend anderen Erpressten, die ebenfalls beschlossen haben, die korsische Omerta zu brechen. Sarkozy hofft, dass das Beispiel Schule macht.
L'impunité, c'est fini. Voilà ce qu'il faut dire comme message. C'est fini.
In gewohnt hartem Ton versprach Sarkozy ein Ende der Straflosigkeit und er verlangte Resultate von den Ermittlungsbehörden. Zu Hilfe kommt ihm, dass die ursprünglichen politischen Forderungen des Untergrunds in den letzten Jahren immer mehr hinter rein kriminelle Machenschaften zurückgetreten sind und sich verschiedene Gruppen in Clankriegen selbst geschwächt und diskreditiert haben. Das löst leichter die Zungen. Und Sarkozy kennt Korsika. Seine erste Frau stammte aus einem kleinen korsischen Dorf. Als Innenminister machte er besonders die Finanzkriminalität auf der Insel zur Chefsache. Und er will nun offensichtlich als Präsident da anknüpfen, freilich mit ungewissen Erfolgsaussichten. Denn die Angst und das Misstrauen gegenüber Paris sitzen trotz allem noch immer tief. Verschiedene Verfahren, auch in jüngster Vergangenheit, haben das klar gezeigt. Auch wenn es zum Prozess kam, waren die Belastungszeugen im entscheidenden Moment häufig reihenweise von schweren Grippen erfasst oder sonst wie am Erscheinen vor Gericht verhindert oder sie vermochten sich vor den Richtern ganz einfach an gar nichts mehr zu erinnern.
Die skeptischen Stimmen waren zahlreich, als vor einem Jahr das neue Schweizer Privat-TV 3 Plus auf Sendung ging. Nach Tele24, TV3 und weiteren Fernsehprojekten, die alle grandios gescheitert waren, glaubte fast niemand mehr daran, dass kommerzielles Fernsehen auf nationaler Ebene in der Schweiz realisierbar sei. Tatsache ist, 3 Plus hat sich wacker geschlagen. Das Programm ist immer noch zu sehen. Das Erfolgsrezept: kleckern statt klotzen. Medienredaktor Beat Zoltermann.
Wenn Dominik Kaiser, Initiant, Haupteigentümer und Chef des kommerziellen Schweizer Fernsehprogramms 3 Plus auf die anderen gehört hätte, dann hätte er sich eigentlich sagen müssen, 3 Plus, das ist eine Mission Impossible.
Wir waren anderer Meinung und ich glaube, wir haben unterdessen auch bewiesen, dass man in der Schweiz durchaus privates Fernsehen machen kann, das auch einem Zuschauer erreicht.
Tatsächlich hat sich 3 Plus im ersten Jahr gut gehalten und ein Programm angeboten, das ein Publikum findet. Noch kein riesiges Publikum, aber ein stetig wachsendes. Derzeit schalten im Schnitt 3,5% der 15- bis 49-Jährigen das Programm während der Hauptsendezeit am Abend ein. Das ist mehr als bei Tele24, weniger als bei TV3, aber genügend für die Werbebranche. Sie berücksichtigt den Sender inzwischen regelmäßig, wenn es darum geht, Werbespots von Kunden zu platzieren. Und das mit steigender Tendenz, wie Sandro Pezzi, Geschäftsführer der Mediaagentur MediaEdge CIA Switzerland, sagt.
Je mehr 3 Plus Zuschauer gewinnt, umso mehr Werbung wird er auch von uns kriegen.
Ähnlich tönt es bei Rolf Sutter, dem Geschäftsführer der Mediaagentur MM Media. Auf 3 Plus würde regelmäßig Werbung geschaltet. Auch deshalb, weil
Herr Kaiser auch von Anfang an immer nicht hochgestapelt, sondern tiefgestapelt hat und eigentlich die Ziele, die er vorgegeben hat, bis jetzt eingehalten hat.
Das Geld kommt also rein, doch wie viel es ist, darüber will der sonst so eloquente 3-Plus-Chef Dominik Kaiser keine Auskunft geben. Nur so viel ist ihm zu entlocken, man sei innerhalb des Budgetplans, der 15 bis 25 Millionen Franken pro Jahr vorsieht. Viel lieber als vom Geld spricht Kaiser vom Programm. Einem Programm, das im ersten Jahr vor allem geprägt war von eingekauften Serien und Filmen. Die 90-Sekunden-News sind mit dem Segen der Regulierungsbehörde verschwunden. Von den spärlichen Eigenproduktionen fiel am ehesten der Singwettbewerb Superstar auf. Viel Eingekauftes, wenig Selbstgemachtes. Man könne nur Geld ausgeben, das man verdiene, erklärt Dominik Kaiser.
Da muss man aus unserer Sicht halt weiter vorsichtig bleiben und nicht übermütig werden.
Hierin unterscheidet sich Kaisers 3 Plus von anderen TV-Projekten, die ihre Kosten weniger rigid im Griff hatten und gleich von Anfang an mit der großen Kelle angerichtet hatten. Dies ist auch in der Branche aufgefallen. Etwa Jürg Wildberger. Als Chef des gescheiterten Senders TV3 glaubt er, dass 3 Plus dank dieser Strategie längerfristig eine Chance hat.
Er kann das stemmen. Er muss einfach aufpassen auf der Einnahmenseite, wenn jetzt an die Telefonspiele vielleicht die Einnahmen zurückgehen und die Erotik auch nicht mehr so groß ist, muss er mehr Einnahmen haben zur traditionellen Werbung. Das heißt, er muss auch Sendungen haben, über die man spricht und die sehr, sehr breit gesehen werden.
Auch Rolf Sutter von der Mediaagentur MM Media ist vom längerfristigen Erfolg des Senders überzeugt. Doch auch er glaubt, dass es mehr Highlights braucht, vor allem Eigenproduktionen.
Eigenproduktionen sind das Wichtigste für die Eigenidentifikation. Und da muss er und wird er sicherlich noch mehr machen, ja.
Doch solche Sendungen sind teuer. Superstar kostete 1,4 Millionen Franken, Supermodel soll sogar 1,8 Millionen Franken kosten. Eigenproduktionen sind also Sendungen, die das Budget rasch mal sprengen könnten. Die nächsten Monate sind deshalb wichtig. Sie werden zeigen, ob es 3plus gelingt, die Kosten im Griff zu behalten und gleichzeitig mit Highlights sukzessive zusätzliches Publikum zu gewinnen. Oder ob der Fernsehsender das bleibt, was er heute noch ist, ein Minderheitenprogramm.
Wurst ist nicht gleich Wurst. Die Schweiz zeichnet sich durch eine große Vielfalt an Wurstprodukten aus und diese Vielfalt zu erfassen, hat sich der Verein Kulinarisches Erbe der Schweiz zum Ziel gesetzt. Nun hat er seine Wurst- und Fleischforschung abgeschlossen und diese fördert ganz klar zutage, die Wurst ist fester Bestandteil der Schweizer Kultur. Karin Salm.
Die Vielfalt an Würsten und Fleischprodukten sei in der Schweiz enorm, sagt Heike Zimmermann vom Verein Kulinarisches Erbe der Schweiz. 90 Metzgereiprodukte, die seit mindestens 40 Jahren hergestellt werden, habe man identifiziert. Vom Gumpesel in Meiringen über den Tessiner Cicit bis hin zur Zungenwurst.
Wir haben festgestellt, dass es in jeder Region eine traditionelle Wurstspezialität gibt. Aber es gibt Regionen, die sehr viel Wurstspezialitäten haben. Das ist eher das Mittelland, wo auch die traditionelle Metzgete noch stark verbreitet ist.
Würste herstellen, so Heike Zimmermann, sei ein höchst komplexes Unterfangen, fast schon eine alchemistische Prozedur, bei der nicht nur die Temperaturen, die spezifische Beschaffenheit des Fleisches und die Art des Salzes wesentliche Faktoren sind, sondern letztlich auch die Gewürzmischungen. Und da gibt's Wurstrezepte mit uralten Traditionen.
Die Greisin unter der Würste ist die St. Galler Bratwurst. Von ihr haben wir Quellen, die bis ins 14. Jahrhundert zurückgehen. Natürlich hat sie sich auch verändert. Also man hatte ja im 14. Jahrhundert noch keinen Blitz, also das Gerät, das das Brät so fein macht, sondern das war noch eine viel gröbere Wurst, muss man sich da vorstellen.
Der Verein, der das kulinarische Erbe der Schweiz erforscht, legt in der eben erst abgeschlossenen Wurststudie auch dar, dass die Satzung der St. Galler Metzgerzunft bis 1438 klipp und klar festschrieb, dass eine echte St. Galler Bratwurst nur aus Schweinsdarm und Schweinefleisch bestehen durfte. Erst später dann kam das typische Kalbfleisch dazu. Das heisst, jede Wurst hat ihre Geschichte, sie ist abhängig vom Geschmack, aber auch den technischen Möglichkeiten. Die Schweiz hat in Sachen Wurst auch einen eigentlichen Nationalhelden, der keinen Röstigraben kennt.
In der Schweiz gibt es eigentlich in allen Gegenden den Servola, der wird überall gegessen. Wir vermuten dahinter verschiedene Gründe. Also einerseits ist er sicher vielseitig verwendbar. Man kann ihn warm und kalt essen. Er ist relativ günstig und man kann ihn schon fast als eine Art Fastfood bezeichnen. Und man kann auch sagen, ein guter Servola zu haben, das ist der Stolz eines jeden Metzgers. Also das ist wirklich die Visitenkarte. Jeder Metzger gibt sich Mühe, eine gute Servola im Angebot zu haben.
Und Herr und Frau Schweizer essen durchschnittlich immerhin 14 Servolas pro Jahr. Nach der Wurst macht sich der Verein Kulinarisches Erbe nun auf, die traditionellen Backwaren zu erforschen.